Gar so leicht ist alt werden nicht da. Aber es ist auch schön, wenn man noch beisammen ist, wie ich bin.
72 Klosterjahre, Schwester Theresia Maria Mangold.
Wenn ich so zurückdenke an die schweren Stunden, sie mussten sein, um einfach zu werden. Ja. Sie haben gesagt, ob man da was spürt, wenn die Gnade wirkt. Da spürt man es am meisten bei der Beichte. Das macht so leicht. Alle Last ist weg. Man ist wie eine Daune, wo in der Luft schwebt. Ja. Ja, also das ist ein solches Geschenk. Und wissen Sie, in der Klausur, da ist man für die ganze Welt da. Im Gebet, in der Hinopferung, im Lieben.
Ihnenlose, der Podcast der Marktgemeinde Lauterach.
Mein Name ist Johannes Schmiedle. Seien Sie herzlich willkommen. Ich habe seit meiner Volksschulzeit eine besondere Beziehung zum St. Josefskloster der Redemptoristinnen in Lauterach. Einerseits habe ich für die Nachbarin Ida Dürr in den Sommermonaten an der Klostermauer die Tafel mit der Aufschrift Zimmer zu vermieten angebracht. Auf der Bundesstraße vorbeifahrende Touristen sollten auf die Zimmervermietung von Frau Dürr in der Klosterstraße aufmerksam gemacht werden. Ida Dürr wiederum hatte mich damals zudem für den Ministrantendienst im Klösterle, wie das Kloster hier in Lauterach von der Bevölkerung liebevoll genannt wird, angeworben. Das Besondere hier im Kloster war, dass die Schwestern in strengster Klausur lebten. Die damals rund 30 Ordensfrauen hörten wir Ministranten auf dem Chor hinter Holzgittern verborgen beten und singen. Zu sehen bekamen wir sie nicht direkt, wir sahen nur einen kleinen Ausschnitt von den Schwestern beim Kommunionempfang, wenn ein Fensterchen in der Verbindungstüre im Altarraum geöffnet wurde. Mir gegenüber sitzt eine dieser Ordensfrauen von damals, Schwester Theresia Maria Mangold. Schwester Theresia, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir mit Ihnen über Ihre 72 Klosterjahre reden dürfen. Dass ich, Schwester Theresia, eine dieser Ordensfrauen von damals heute begrüßen darf, grenzt für mich an eine besondere Fügung des Schicksals. Schwester Theresia, wir verraten bei Damen nie das Alter. In Ihrem Fall und mit Ihrem Einverständnis sage ich nur, Sie wurden 1931 geboren. Sie wurden auf den Namen Anna getauft. Annile wurden Sie offenbar in Ihrer Familie ja. liebevoll genannt. Und Sie sind in Hörbranz mit 9 Geschwistern aufgewachsen. Sie haben 1947, 16-jährig, hier im Kloster angeklopft und um Aufnahme gebeten. Wie kam es dazu, dass Sie so jung und ausgerechnet hier in Lauterach angeklopft haben?
Ich war bei Dr. Fasching in Bad Schuns im Einkehrtag und da habe ich das erste Mal den Ruf Gottes in meinem Herzen gespürt. Er möchte mich haben. Und seitdem bin ich einfach ein frohes Kind Gottes. Ich habe dann eine Lebensbeichte gemacht und da habe ich ganz andere Augen gekriegt. Ich habe die Natur ganz anders gesehen. Die Wunder Gottes, wo jeden Tag zu sehen sind, habe ich vorher nie beachtet. Da ist mir ein Licht aufgegangen.
Sie waren ja eben, glaube ich, doch noch zu jung mit 16 Jahren.
Zum Eintreten hat man mich nicht genommen, nein.
Aber Sie sind schon an der Pforte gestanden?
Ja, ja.
War das ein Schock für Sie, dass man gesagt hat, Sie sind zu jung, es geht noch nicht?
War kein Schock, überhaupt nicht. Das war einfach so.
Und welche Folgen hatte die Absage? Sie mussten ja auf jeden Fall fürs Kloster noch älter werden.
Ja, ich war neben dort beim Vonach, Dienstmädle.
Hier in der Nachbarschaft?
Ja, damals war Pflichtjahr zu machen und zum ein bisschen lernen, halt und kochen und verdient hat man nicht viel. Ich kann mich erinnern, 20 Schilling im Jahr hat es ein paar Schuhe gegeben, was man verdient hat. Und daheim waren wir auch sehr arm.
Und nach dem Haushalt in der Familie Vonach, des Viehhändlers hier in Lautach? Und
da hat es eine Lücke gegeben, da bin ich noch ein Jahr in die Fabrik gegangen. Und dann bin ich wieder auf Besuch gekommen nach langer Zeit. Und sagt die Oberin, na, Sie haben aber abgenommen, ich glaube 6 oder 8 Kilo. Dann habe ich gesagt, ja, das Heimweh ist so groß nach dem Kloster, das ist einfach normal. Dann sagt sie, dann nehmen wir Ihnen. Später hat sie mir gesagt, warum? Sie hat sich gedacht, mehr als sterben kann im Kloster auch nicht. Und jetzt bin ich 90. Doch immer bei schwerer Arbeit, gell? Sozusagen im Garten.
Schwester Theresia, wieso die Redemptoristinnen in Lautrach? Ein Kloster mit strenger Klausur.
Zuerst habe ich mich ganz für die Mission gefühlt, zum dort wirken. Und dann hat mir aber der Dr. Fasching daher gewiesen, ich soll es einmal anschauen. Ich habe nicht gewusst, wohin, und bin hängen geblieben. Und wissen Sie, in der Klausur, da ist man für die ganze Welt da. Im Gebet, in der Hinopferung, im Lieben. Gott tut alles verteilen, wie es ihm gefällt, wenn man es ihm überlässt. Sicher kommen die Angehörigen als Erste dran. Das ist normal.
Im Gebet.
Im Gebet. Aber es geht überall hin. Die ganze Welt trage ich im Herzen drinnen.
Hat der Seelsorgeamtsleiter damals, der Dr. Fasching, hat er von Ihrem Weg gewusst?
Er hat gewusst, aber ich bin nie zu ihm gegangen als Führer oder so. Ich habe dann Mutter Gottes erwählt als Führerin, wo ich im Kloster bin. Habe aber nicht gewusst, wie ich das tun soll, aber sie hat es gewusst.
Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Tag hier im St. Josefs Kloster in Lautrach? Im Jahr 1949, also vor 72 Jahren, kamen Sie hierher mit Sack und Pack, gewissermaßen, oder war es nur ein Koffer?
Ja, es war nur ein Koffer. Ja, man hat nicht viel mitgebracht. Man hat nicht viel gehabt nach dem Krieg.
Ja, eben 1949. Wer hat Sie begleitet?
Meine Mutter. Und der Nachbar hat schon ein Auto gehabt. Die waren noch sehr sparsam überall. Der hat mich herübergetan. Und die Schwester ist dann mit dem Rad gekommen zum Abschied. Und ich erinnere mich, dann hat man hat mich empfangen an der Pforte. Alle Schwestern haben mich empfangen, liebevoll. Und dann ist man ins Busselag gegangen zu einem Jesukindle und hat gefragt, es war eingewickelt, und hat gefragt, ob ich mich auch so binden lasse wie das Kindlein. Und habe ich gesagt, ja, aus Liebe. Das weiß ich noch.
Schwester Theresia, in einer Schrift Ihres Ordens habe ich gelesen, Berufung ist die Einladung, sich in Gott zu verlieben und diese Liebe unter Beweis zu stellen.
Ja.
Warum wussten Sie, dass Sie hier leben wollen?
Ja, das sagt Gott einfach. Das spürt man einfach. Der, wo berufen ist, spürt es. Und er kann gar nicht mehr anders. Ich weiß, wo ich beim Vonach neben dort war. Von diesem Tag an bin ich immer in die 6. Messe gegangen. Da war noch um 6 Uhr die Heilige Messe. Um 5 Uhr hat es Angelus geläutet in der Früh. Bin ich aufgestanden und habe mich gerichtet für die 6. Messe. Und dann bin ich noch zurechtgekommen zum Frühstück kochen für die Herrschaft. Habe der Herrschaft gar nichts gesagt. Bin einfach herübergeschlichen.
Die Herrschaft, das waren Viehhändler.
Und das hat mich so, ja, so zog in die Heilige Messe, ich habe nicht mehr anders können. Obwohl, das ist so etwas Großes, man kann es nicht erklären, aber Gott schenkt es einfach ins Herz, kommt mir vor. Ich war damals einfach in den Gekreuzigten so verliebt, weil er uns so geliebt hat. Und es hat nicht streng sein können, genug. Es ist mir am Anfang zu wenig streng gewesen. Ja, aber im Vorgehen habe ich doch nicht wollen in ein strengeres. Jetzt ist man nicht mehr streng.
Und das seit 72 Jahren, das muss man sich vergegenwärtigen.
Seit 72 Jahren, ja.
Keinen Tag ausgelassen?
Ja, wenn ich krank war. Ich war öfters im Spital.
Wer ins Kloster geht, entscheidet sich ja für ein Leben in Armut, Gehorsam und Keuschheit. Was würden Sie sagen, welches war das schwierigste Versprechen, der Gehorsam?
Nein, für mich war der Gehorsam eigentlich gerade der Anfang, die ersten Jahre, wie soll ich jetzt das sagen, das Leichteste. Das war mir eine Freude, einfach der Gehorsam. Nach dem Konzil war es schon schwerer.
Durch die gewonnene Freiheit?
Ja, es ist, da hat man selber müssen planen und alles. Und manchmal war es halt dann nicht in Übereinstimmung der oben. Und man hat Erfahrung gehabt. Und da hat man schon müssen aufs eigene Ich viel mehr verzichten, wenn es falsch war, wo man selber denkt hat. Aber es ist auch wieder eine Gnade gewesen. Bei uns ist der Verzicht, wir haben nicht viel Buße oder so geübt. Halt sitzen, was kommen ist, keinen Wunsch haben, zufrieden sein.
Keinen Wunsch haben?
Keinen Wunsch haben. Und wenn man einen gehabt hat, hat man meistens nicht erfüllt. Das war ich schon von daheim gewohnt. Wir waren arm, gell? 10 Kinder.
Ine Lohse, der Podcast der Marktgemeinde Lauterach.
Wer ins Kloster geht, Schwester Theresia, wird im Fall einer Frau zuerst Kandidatin, dann Novizin, ja, und legt nach der zeitlichen die ewige Profess, ja, ab. Und die ewige Profess ist das öffentliche Versprechen eines Ordensmitglieds der ewigen Verbundenheit. War für Sie immer klar, dass Sie die ewige Profess ablegen wollen?
Ja, mir ist nie ein anderer Gedanke gekommen. Nur in einen strengeren Orden wäre ich gegangen, aber es war keine Möglichkeit. Und jetzt bin ich froh, dass ich da bin. Gott hat mich da haben wollen, ja.
Weil dieses Versprechen der ewigen Profess, das ähnelt ja sehr dem Versprechen von Braut und Bräutigam.
Ja, genau.
Dazu passt, Sie sprechen von Jesus Christus, dem Erlöser, als Ihrem Bräutigam.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Der Bräutigam?
Der Bräutigam, ja. Ihr seid auch ein Leib, wenn man heiratet. Auch ein Geheimnis. Und das ist noch ein größeres Geheimnis, glaube ich. Bei Gott gibt es so viele Geheimnisse, wo erst drüben einmal offen werden. Ja.
Weltlich gesagt, Schwester Theresia, mit dieser ewigen Profess, mit diesem Bräutigam bekommen Sie ja auch gewissermaßen, weltlich gesprochen, eine Schwiegermutter.
Mutter Gottes, ja. Die habe ich erkannt. Ist unser Vorbild.
Und trotzdem muss ich nochmal fragen, Schwester Theresia, da kommt eine junge Frau von draußen in ein Kloster mit strengster Klausur. Und hier war doch alles ganz anders als draußen. Konnten Sie sich gleich gut in dieses Leben einfügen und einleben?
Ja, ich glaube schon, weil ich einfach habe wohl das Schwerste für Jesus tun, wo komm. Ich war Laienschwester, gell?
Was hat das bedeutet?
Dass wir hauptsächlich bei der Arbeit sind, schon auch im Gebet, aber es war viel Verzicht aufs Gebet und das hat wehgetan da drinnen. Jetzt sind wir alle gleich seit dem Konzil.
Das war am Anfang schwierig?
Ja, ein bisschen. Mhm. Der Verzicht aufs Gebet. Und weil ich noch so jung war, habe ich bald ins Bett müssen. Da habe ich nicht dürfen in der Nacht beten. Und dann habe ich mich gefreut, wenn ich einmal nicht geschlafen habe. Eine Stunde war doch eine Möglichkeit zum Gebet. Das war einfach unsere Berufung. Gott schenkt es ins Herz hinein, gell?
Und wie viele Arbeitsschwestern oder Laienschwestern gab es damals?
Ich glaube, 4 Laienschwestern. Wir haben den ganzen Garten verhand umgackert. Da war noch keine Maschine, gell? Mit einem Pflug, wie man früher 2 Rössle angespannt hat. Und eine hat müssen vom Haus weg bis zum Friedhof hinunter. Und alles war angebaut. Alles, man hat gebraucht.
Für Gemüse?
Ja, zum Leben. Jetzt ist nicht mehr so viel. Aha. Jetzt tun wir immer weniger.
Und haben die Schwestern den Pflug gezogen?
Ja, 2. Ja, so war es früher. Aber man hat dabei nichts gedacht, dass es zu schwer sein könnte. Man hat ja das gewählt.
Man hat es hingenommen?
So war es.
Und hat es auch nicht hinterfragt?
Nein, man hat nicht genug Opfer bringen können für die Seelen. Alles für die Seelen auf der ganzen Welt. Gott tut es hin, wo es ihm gefällt. Wer es gerade braucht, gell? Das werden wir erst drüben sehen dann.
Ich habe es erwähnt, Sie wurden Annele gerufen,
ja,
und bekamen mit dem Eintritt ins Kloster einen neuen Namen,
ja,
nämlich Theresia Maria.
Ja.
Haben Sie sich diesen Ordensnamen gewünscht? Aber Sie haben gesagt, man durfte sich ja eh
nichts
wünschen.
Wir haben nicht wünschen dürfen, aber der Name war für mich eine große Freude, Klein Theresia.
Also eigentlich eine gute Wahl.
Ja, gute Wahl. Freut mich heute noch.
Es wäre ja früher undenkbar gewesen, dass wir Sie treffen und Sie mit uns reden dürfen.
Ja, wäre undenkbar gewesen.
Und hier herrschte ja damals, wie schon angedeutet, nicht nur eine einzuhaltende Hierarchie, sondern auch, wie gesagt, eine strenge Klausur samt einem strengen Stillschweigen, auch während des Tages.
Ja. Ja,
Sie reden doch gerne mit den Menschen, Schwester Theresia. Wie lebt es sich mit diesem Schweigen?
Ja, wir haben dann über Geistliches hat man reden dürfen mitsammen, wenn eine Gruppe war. Dann haben wir mitsammen gesungen, 4-stimmig, neben der Arbeit. Jesus, Maria, Josef, wir lieben euch, rettet Seelen. Das war unser Gebet während der Arbeit. Und jetzt haben wir 4-stimmig gesungen. Das war auch schön. Sonst, also man hat schon reden dürfen, was Arbeit und Liebe betrifft. Und die 3 Stunden, wo Jesus am Kreuz hängt, war ein kleines Stillschweigen. Da hat man womöglich müssen beim Herrn sein. Mehr noch als sonst, gell?
Aber bei der Gartenarbeit, wie zuvor erwähnt, da werdet ihr doch miteinander gesprochen haben.
Ja, ja, was ich gehört.
Oder?
Ja, wie Menschen alle.
Ja.
Ja. Jetzt reden wir schon mehr. Ist lockerer geworden.
Aber ist auch eine Befreiung doch für Sie, oder?
Es ist eine Befreiung, aber die Stille führt nach innen. Es ist auch ein Mangel, wenn man zu viel redet. Ja, ist immer gefährlich, wenn man zu viel redet. Nach allen Seiten. Ich glaube, das weiß jeder. Ja.
Ich muss nochmal nachfragen und muss mich schon für die Frage nochmals entschuldigen, aber wer sich für dieses Leben entscheidet, hat sich für immer von Familie, von Freunden und von einem sogenannten Leben in der Welt verabschiedet.
Ja.
War dieser Abschied denn nicht doch schwierig?
Ja, ich weiß nicht, derjenige bekommt einmal, mir ist so gegangen, die Gnade von oben. Ich habe gewusst, ich komme nie mehr heim. Erst durch das Konzil hat es erleichtert. Seit dem Konzil darf man die Eltern besuchen, wenn sie krank sind.
Also ich muss nur ergänzen, das war Mitte der 1960er Jahre.
Ja, ja. Und die Geschwister darf man besuchen, wenn sie nicht mehr kommen können. Es ist leichter geworden diesbezüglich. Und es hat nicht geschadet, weil es braucht schon eine starke Berufung, nie mehr heimgehen.
Eigentlich ist es ja auch eine ständige Prüfung von einem selber.
Auch, ja.
Oder?
Ja, ja.
Die Berufungsfrage ist doch eine Prüfungsfrage.
Ja, ja. Mir ist das nicht so streng vorgekommen. Mir ist das nie in den Sinn gekommen.
Ich wollte nur noch sagen, Schwester Theresa, mit dem Abschied von zu Hause war auch keine Familienfeier zum Beispiel mehr möglich, aber auch nicht das Begräbnis der Eltern.
Da schon.
Durften Sie nach Hause zum Begräbnis?
Ja, das war dann schon nach dem Konzil.
Ah, okay. Ja. Aber vorher wäre es nicht möglich gewesen?
Nein, wäre es nicht möglich gewesen.
Und Sie haben es vorhin erwähnt, in welchen Fällen konnte man dann hinaus, also wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalt?
Ja, zum Doktor und zum zur Wahl.
Ah. Schwester Theresia, wenn man Ihnen so zuhört, dann spürt man einen ganz unglaublich großen Glauben, eine Tiefe. Und manchmal denke ich mir, gibt es für diese Tiefe ein Bild? Ist es ein Licht, eine Landschaft?
Wenn wir gleich auf das gehen, was es wirklich ist, die Tiefe, er in mir und ich in ihm. Das ist eigentlich das, was einem ausfüllt. Ich habe es jetzt nicht mit irgendwie die Seelenburg oder so, nicht mit sowas verglichen, sondern er ist einfach da. Wenn ich durch einen Gang gehe, du in mir und ich in dir, jetzt gehen wir in den Garten.
Es ist immer ein Einssein.
Ja, ein Einssein. Ja.
Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt, woher kommt Ihr Glaube, Ihre Religiosität? War das in der Familie, wurde das schon geübt, gelebt? Waren die Eltern Vorbilder?
Also die Mutter war für mich das Vorbild. Nachher habe ich Mutter Gottes als Vorbild genommen, wo ich ins Kloster bin. Ich habe Mutter Gottes vorher nicht kennt, nur durch Lieder oder Rosenkranzbeter. Wir haben halt daheim eine gewöhnlich christliche Familie gewesen, aber nichts Besonderes. Man hat beim Essen gebetet und all die Sachen und ab und zu Rosenkranz mit zusammen betet. Aber als Kinder, ich war die ganze Schule, Nazi-Zeit, in der Schule und war vorher Schulmesse in der Nazi-Zeit. Das haben wir immer gehen müssen von der Mutter aus. Und das war sicher eine Gnade.
Ine Lohse, der Podcast der Marktgemeinde Lauterach.
Schwester Theresia, ich muss noch erwähnen, zwei Ihrer leiblichen Schwestern gingen ja auch ins Kloster.
Ja.
Schwester Josepha tat es Ihnen gleich und wurde auch hier im St. Josephs Kloster in Lauterach Redemptoristin. Die andere Schwester?
In Salzburg Halleiner Schwester, bei der Halleiner Schwestern, Franziskanerinnen, in Salzburg war sie. Sie war Krankenschwester und dann Operationsschwester. Ist auch fast 90 geworden. Ja, ich habe schon gestorben. Alle sind gestorben, bis auf eine lebt noch. Die ist 96, hatte den Geburtstag im August.
Auch im August?
Ja.
Schwester Theresia, warum folgte Ihnen Ihre Schwester Katharina Franziska, die dann den Ordensnamen Josepha bekommen hat, hierher nach? Sie war ja älter und kam später.
Ja, sie hat schon oft zu mir gesagt, ich bin dann nicht wegen dir gekommen, sondern weil Gott mich auch hat wollen. Sie hat einen Freund gehabt.
Der ist ja mitgekommen, wie sie eingetreten ist.
Schon 4 Jahre hat sie den Freund gehabt. Und sie hat einfach genug gehabt von ihm und wollte ins Kloster gehen. Und wie sie da loskommt, hat sie nicht gewusst. Und ist sie herübergekommen zur Oberin und hat es gesagt, sie kommt einfach nicht los von ihm und sie will ihn nicht mehr. Es wird halt manches gewesen sein, wo man genug gehabt hat. Und dann hat die Oberin gesagt, wir beten zum Heiligen Josef. Sie kommen beim Heiligen Josef hierher, er wird es richten. Und dann hat sie gesagt, sie ist fortgefahren und hat bei der Brücke gedacht, wenn sie nur hinunterbrechen hätte. Und sie ist wirklich losgekommen. Er hat sie dann begleitet herüber und ist jeden Tag noch mit ihr zur Messe gegangen. Er hat sie einfach wollen zurückhaben, aber Gott war stärker. Sie ist an der Corona gestorben. Und dann habe ich immer gedacht, im Spital, gell, war sie noch 4 Tage. Immer weiß man innerlich, wie ist sie wohl gestorben. Man erfährt vom Spital gar nichts. Sie dürfen nichts aussagen. Und dann bin ich nach 5 Monaten selber ins Spital gekommen. Scheinbar habe ich hohe Fieber gehabt. Und der Notarzt hat mich gleich dorthin gewendet. Und das war wirklich von Gott eine Fügung. Sie haben nichts gefunden. Ich hätte schon was, aber nichts gefunden. Ich habe kein Corona gehabt. Aber das war von Gott eine Fügung, dass sie erfahren habe. Da ist dann die Seelsorgerin gekommen, auch eine junge Frau, sehr, sehr nett. Und hat Kommunion gebracht. Und dann hat sie von der Schwester Josefa erzählt. Sie hat ihr auch die Kommunion gebracht. Und die hätte eine solche Sehnsucht gehabt nach Jesus, wo sie noch nie erlebt hat, und ein Strahlen, wo sie die Kommunion empfangen hat. Und in der Nacht ist sie gestorben. Und sie hat gesagt, von ihr aus ist die nicht mehr an der Corona gestorben, sondern vor lauter Sehnsucht nach Gott, hat sie gesagt. Sie wird es nie mehr vergessen. Das war für sie direkt ein Erlebnis. Und für mich eine große Freude, dass ich das erfahren durfte. Habe ich wegen dem ins Spital gehen müssen nach 5 Monaten. Um das zu erfahren, das ist doch wunderbar, gell? Was Gott für Wege hat.
Wie war das denn für euch, wie die Schwester auch hier im Kloster war? Konntet ihr manchmal miteinander reden?
Ja, wenn die Verwandten da waren im Sprechzimmer, haben wir geredet. Aber sonst durften wir zusammen gar nicht reden. Und wir mussten sie sagen zueinander. Das war früher in der Klöster. Zu allen sie sagen. Das hat man dann abgeschafft. Wir haben schon manchmal verstohlen so ein bisschen geredet. Muss ich schon sagen. Aber wir durften nicht reden. Wenn kein Dritter dabei war, durfte man nicht reden. Aber man wird auch vieles gewohnt, auch die Sachen. Wenn die Liebe zu Gott da ist, dann sind es Nebensache.
Johannes Schmiedle ist mein Name. Wir sind heute zu Gast im Redemptoristinnenkloster St. Josef in Lauterach. Unsere Gesprächspartnerin ist Schwester Theresia Maria Mangold. Schwester Theresia, mit 72 Jahren Ordenserfahrung öffnen Sie uns die Augen für ein ganz besonderes Leben. In den mehr als 7 Jahrzehnten hat sich das Leben außerhalb und innerhalb der Klostermauern gewandelt und verändert. Sie haben es auch schon angesprochen, weil die Klostermauern natürlich auch durchlässiger geworden sind in der Zwischenzeit. Schauen wir nochmals kurz zurück. Schwester Theresia, im Kloster gab es vor einigen Jahrzehnten vermutlich keine Tageszeitung, kein Radio, keinen Fernseher, nicht einmal den Segen Urbi et Orbi des Papstes.
Wohl, da hat der Herr Hutter den Fernsehapparat installiert, damit wir die Sendung können anschauen vom Papst. Ja, jedes Mal.
Also wenn der Papst gekommen ist, ist auch der Herr Hutter gekommen?
Mit dem Fernseher, ja. Aha.
Das war ein Elektrofachgeschäft in Lauterach.
Ja. Und wissen Sie, was mich so berührt? Die Freude der Kindschaft Gottes. Und das kommt von der Taufe her. Die Taufe ist so was Großes, das größte Geschenk, was Gott jedem schenken kann. Es bleibt ein Geschenk, ob man Kind ist oder erwachsen ist. Und für mich ist es unverständlich, dass jetzt im Umgang ist, dass man die Kindertaufe nimmer haben will oder ausfällt. Da tut sich die Kirche auch selber ein Heidenland schaffen. Gerade in der Taufe. Ich kann mich gut erinnern, es ist schon 20, 30 Jahre her, da ist der Pfarrer Ludescher er war noch nicht in Lauterach Priester, er war in Dornbirn, kommen zum Taufe. Und dann, wo er das Wasser übers Köpfle gießt, sagt er, und jetzt nimmt Gott, der Dreifaltige, in diesem Kind Wohnung. Und das ist mir geblieben das ganze Leben. Das ist ein solches Geschenk. Schauen Sie, und der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist jetzt kein Märchen, sondern die Wirklichkeit unseres Glaubens, was ich jetzt sage. So hat es mir Gott geschenkt. Der Heilige Geist betet ununterbrochen Gott an in diesem Kind. Auch in jedem Menschen, wo in der Gnade lebt. Und da gehen doch Strahlen aus auf die Familie und die ganze Umgebung. Und fällt dieses Geschöpf in eine schwere Sünde später, hat Gottes Liebe noch einmal ausgedacht, dass es herausfindet, die heilige Beichte, das Sakrament, das Beichtgespräch, wo alles weggenommen wird, wenn man ehrlich ist, mit dem Blut Jesu. Man muss nimmer dran denken. Im letzten Gericht kommt nichts mehr vor, was gebeichtet ist. Alles ist weg. Und das macht so leicht. Das, Sie haben gesagt, was die Gnade, ob man da was spürt, wenn die Gnade wirkt. Da spürt man es am meisten bei der Beichte. Das macht so leicht. Alle Last ist weg. Man ist wie eine Daune, wo in der Luft schwebt. Ja. Ja, also das ist ein solches Geschenk. Für die heilige Taufe als Kind würde ich einstehen bis ins Letzte. Weil das unschuldige Kind, es geht um den Herrn, der in ihm wohnt, um Gott. Zwei Götter können nicht darin wohnen. Der eine, das ist eine Gnade. Alles ist Gnade. Und das führt noch in eine tiefere Freude hinein.
Ich nehme an, Schwester Theresia, dass Sie natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte viele Menschen hier im Kloster kommen und wieder gehen gesehen haben. Waren das viele, die es auch versucht haben?
Ja, ja. Wenn die alle da wären, wäre es noch voll. Aber es ist so, wenn man keine Berufung hat, das sind große Störungen in der Gemeinschaft. Sie verstehen es einfach nicht. Und da gibt es ein Kreuz.
Wenn solche Menschen dann Unruhe hereinbringen?
Ja, ja.
Weil
ja.
Wenn so viele Menschen in einem abgeschlossenen Raum, wie das früher der Fall war, zusammenleben, könnte es ja auch Zwist oder Streit geben.
Ja.
Wie ist man damals damit umgegangen, wenn sowas aufgekommen ist?
Ja, das war unsere Pflicht. Einander um Verzeihung bitten nachher. Weil wo Menschen sind, tut's Menschen. Das ist einmal so. Einander um Verzeihung bitten. Und wer es fertig gebracht hat, der hat nachher solchen Frieden innerlich. Jetzt bringt's nicht jeder gleich fertig. Und der andere ist nachher froh, dass es geschehen ist. Ohne dass er dazu geholfen hat. Das ist einfach. Wo Menschen sind, kommen auch solche Sachen vor. Wenn man nicht abgeht vom eigenen, dann ist schon irgendwie, und man wird älter und reifer und gescheiter. Dann ist es gleich, ob das so ist oder so.
Dann haben wir ja noch ein schönes Leben.
Ja, ja. Es kommt dann was anderes, körperlich. Gar so leicht ist alt werden nicht da. Aber es ist auch schön, wenn man noch beisammen ist, wie ich bin. Dass man noch was tun kann, gell? Es geht langsamer, aber immer noch, doch. Einmal der Bruder Reinhard sagt immer, er hat gleich unterschreiben für 90, wenn er so beisammen ist mit 90. Der hilft uns, gell, im Garten.
Da würden wir alle unterschreiben.
Alle.
Ja. Wenn uns so eine Zukunft gesichert wäre.
Ja.
Schwester Theresia, nachdem ja die Zahl der männlichen Priester in der katholischen Kirche immer weniger wird, also die Zahl geht zurück Und immer wieder wird auch darüber nachgedacht, Frauen zu Priesterinnen zu weihen. Ist das ein Gedanke, dem Sie sich anfreunden könnten?
Nein, ich habe für mich selber nicht nachgedacht. Aber wenn es laut wird, stimme ich nicht zu. Wenn es kommt, dann ist es so.
In den 72 Jahren Ihres Klosterlebens gab es vermutlich nicht nur glückliche und erbauliche Stunden, sondern vielleicht mitunter auch sogar Zweifel. Wie sind Sie mit diesen Phasen dann umgegangen, wenn es gegeben hat?
Ja, es waren auch Ölbergstunden, ja. Ja, Tränen hat es gegeben, ja.
Wie haben Sie sich dann geholfen? Sind Sie dann in den Garten gegangen?
Ja, alleinig. Der Herr hat geholfen. Ich denke gar nicht mehr dran. Ist vorbei. Es hat müssen sein. Wissen Sie, man ist doch irgendwie innerlich noch nicht reif. Und der Stolz und die Eigenliebe, die müssen einfach gereinigt werden. Hinterher weiß man, es musste so sein. Wenn man es auch mit Tränen spürt am Anfang, weil man es eben noch nicht versteht. Aber hinterher, wenn ich so zurückdenke an die schweren Stunden, sie mussten sein, um einfach zu werden. Ja.
Also das Leben im Kloster ist nicht nur etwas sehr schön Abgeschlossenes
nein.
Und nicht so gefahrlos, wie man von außen denken könnte.
Es ist die Nachfolge Christi, gell? Christus hat auch das Kreuz getragen und allerhand. Was wurde ihm nachgesagt? Mit dem muss man rechnen, wenn man nachfolgt.
Naja, Schwester Theresia, wenn wir vielleicht nochmals ein bisschen dieses Geheimnis dieses langen Klosterlebens anschauen, wenn man so wie Sie oft und oft dieselben Gebete betet, dieselben Bibelstellen liest und hört, versteht man dann die Bibel immer besser, vielleicht manchmal auch neu?
Ja, auch neu, ganz neu. Wie es Gott wirkt. Manchmal trifft es einem dann, obwohl man schon wie oft gelesen hat. Plötzlich trifft einem ein Wort, wo man dann monatelang eine Nahrung hat an dem Wort. Nur noch das Wort wirken lässt.
Es heißt ja in der Heiligen Schrift, man soll sich kein Bild von Gott machen.
Ja.
Ich erlaube mir die Frage, wenn Sie beten, welche Vorstellung von diesem persönlichen Gott haben Sie?
Wie soll ich das jetzt sagen? Gott ist die Liebe. Er ist aber auch Gerechtigkeit. Er macht alles recht. Man muss ihm nicht vorsagen, die und die war es so und so. Nein, er macht alles recht. Und das ist doch kein Trost.
Das heißt aber, man muss sich immer zurücknehmen.
Ja, ja.
Damit der liebe Gott Platz hat.
Ja, genau, ja.
Man sagt in unserer Gesellschaft oft, die Menschen hätten Gott verloren. Würden Sie sagen, diese Menschen sind verloren oder man müsste mit ihnen neu über Gott reden?
Ja, vielleicht neu über Gott reden, wenn sie es annehmen. Jesus hat am Kreuz die Gottverlassenheit durchgestanden, die tiefste Gottverlassenheit. Obwohl er immer den Wunsch des Vaters getan hat, hat ihn der Vater verlassen. Er war ein Schrei. Und wissen Sie warum? Damit die ganz Fernen von Gott nochmal die Nähe Gottes erfahren dürfen oder begegnen dürfen, hat er für sie die Gottverlassenheit durchgestanden. So sei es ich.
Aber es ist doch auch Ihre Gnade, zu diesem Gott eine ganz besondere Kontaktlinie zu haben.
Ja, das ist eine große Gnade. Für mich ist jeder gute Gedanke ein Geschenk. Ein Geschenk.
Was würden Sie sagen, können Menschen tun, wenn sie das Beten nicht gelernt haben? Was würden Sie denen empfehlen oder raten?
Sie können nichts dafür. Zu Gott. Man kann der Glaube für sich und für die anderen nur erbeten, der Glaube ist ein Geschenk, nur im Gebet. Und da sind wir richtig dran, gell? Im Gebet. Und in der Hinopferung, was Gott will, das ist auch im Kleinen oft gar nicht so leicht, gerade im Kleinen.
Sie haben uns vorhin sozusagen Ihr Bekenntnis zur Taufe dargelegt, Schwester Theresia. Am anderen Ende steht der Tod.
Ja.
Was haben Sie für eine Vorstellung vom Jenseits?
Vom Jenseits? Also im hohen priesterlichen Gebet, das ist ans Ende, da sagt Jesus zum Vater, ich habe meine Herrlichkeit Ihnen gegeben. Das ist die Taufe, gell? Kind Gottes sein. Ich bin in Ihnen und du bist in mir. Das ist eigentlich Gott selbst, ist die Ewigkeit, der Himmel, Gott selbst. Das habe ich einmal erfahren dürfen, schon vor 40 Jahren. Da war ich in Exerzitien, ich habe immer Heilige Schrift genommen am Vormittag. Und dann ist mir einfach kein Gleichnis vom Himmel eingefallen. Es sind ja viele Gleichnisse, wo Jesus sagt. Nur das ist mir in den Sinn gekommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Und das habe ich wirken lassen. Einfach das in mir wirken lassen. Und dann habe ich Gott erfahren dürfen, die Dreifaltigkeit im gegenseitigen Kuss der Liebe.
Und wie ist es, Schwester Theresia, wenn wir dann irgendwann hinübergehen, was kommt da?
Das überlasse ich Gott. Da so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Von den ehemals 30 Schwestern sind hier nur noch wenige jetzt,
ja,
oder?
Ja.
Im Redemptoristinnenkloster, ja, da in Lauterach. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass es nur noch wenig Nachwuchs gibt?
Ja, ob es eine Prüfung ist von Gott. Wir hoffen immer noch, dass Gott doch noch jemand hat für uns. Aber ob es eine Prüfung ist oder ob er will, dass ein anderer Orden weitermacht, wir wissen es nicht.
Aber interessanterweise sind ja zwei junge Schwestern aus der Slowakei,
ja,
über einen Aufenthalt in Irland hier in Lautrach gelandet.
Ja.
Würden Sie sagen, dank der jungen Schwestern hat das Kloster in Lautrach jetzt wieder zumindest eine Perspektive auf die Zukunft?
Ja, das haben wir. Es war so eine Freude und Hoffnung, dass Junge wieder da sind. Es war einfach, man wird selber wieder jung, gell? Ja, so ist es. Aber wie es die Wirklichkeit ist, das weiß Gott allein. Wir legen uns in seine Hand. Er macht's recht. Nicht vergrämen lassen wegen dem, sondern solange man sich freuen kann, freuen.
Geschätzte Schwester Theresia, stellvertretend für alle, die hier an dieser Podcast-Aufnahme beteiligt waren, danke ich Ihnen recht herzlich.
Ja, und ich danke auch.
Es soll ein Vermächtnis für die Geschichte von Lautrach sein, dass uns ein Mitglied des Ordens der Redemptoristinnen einen sehr persönlichen Eindruck in die eigene Berufungsgeschichte und die Erfahrungen eines Klosterlebens, das bis jetzt unglaubliche 72 Jahre zählt, gewährt hat. Schwester Theresia, vielen, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Ich danke auch und ich freue mich so auf den Himmel. Der Himmel ist Gott, gell?
Ihnelose, der Podcast der Marktgemeinde Lauterach.